das auffangen am Schluss. Pfingsten. Ist doch wunderbar, haben wir Pfingsten. Pfingsten, endlich wieder mal ein zusätzlicher freier Tag. Nicht müssen gehen arbeiten morgen. Ist doch wunderbar. Ist doch so eine Durchschnittshaltung von uns Schweizer. Die kirchlichen vier Tage, das sind Tage, wo wir zusätzlich frei bekommen. So zwischen 6 und 10, 4 Tage sind das, habe ich nachgeschaut. Je nachdem, in welchem Kanton dass wir wohnen, die kirchlichen Feiertage sind bekannt dafür, dass wir frei haben. Und die Bedeutung, die die Kirche diesen 4 Tage gegeben hat, rückt oft ein bisschen in den Hintergrund. Bei Weihnachten und Ostern ist es noch relativ klar. Aber ich habe es gerade letzte Woche gemerkt, bei Auffahrt, wir sind mit dem Hauskreis weg gewesen, haben das Wochenende zusammen genossen. Und die Bedeutung von Auffahrt rückt irgendwie in den Hintergrund. Und auch Pfingsten, wenn ich heute nicht müsste predigen zum Pfingsten und ich mir überlegt hätte, über was ich würde predigen, es wäre für mich eher nebensächlich, dass ich einen zusätzlichen Freitag habe. Es steht irgendwie im Vordergrund, so sind wir prägt als Schweizer. Ich will nicht sagen, das ist falsch. Das ist einfach so. Und es nimmt mich jetzt doch Wunder, wer von euch da innen oder auch im oberen Saal, wer von euch ist mit der Haltung in den Gottesdienst gekommen? Heute höre ich etwas zum Thema Pfingsten. Der Heilige Geist wird heute thematisiert. Wer hat sich das überlegt für heute? Doch, der Grossteil. Staune. Es gibt aber sicher auch die anderen, die sind heute Morgen in den Gottesdienst gekommen. Vielleicht nicht einmal bewusst gewesen, dass Pfingsten ist. Sie sind einfach gekommen, Sonntag wie jeder andere. Man lässt sich überraschen, was kommt. Und vielleicht gibt es auch die Leute, die sich sehr wohl bewusst sind, dass Pfingsten ist, sind angekommen, aber haben gehofft, dass der Heilige Geist heute nicht ein starkes Thema wird. Ist ja schliesslich ein gefährliches Thema. Ist nicht ein einfaches Thema. Und da sehen wir schon, der Heilige Geist ist wahrscheinlich ein Thema im Christentum, wo Christen ja spaltet, würde ich sogar sagen. Es ist ein Thema, das herausfordert. Es gibt wenig andere Themen, die so kontrovers diskutiert werden. Und entsprechend ist es für mich natürlich sehr einfach, heute Morgen euch heute allgemeine Wahrheit zu verkünden, weil die Christen sich ja so einig sind in diesem Thema. Genau. Aber es freut mich trotzdem, dass ich das zum Thema machen heute Morgen. Es war mir das Anliegen, das zu thematisieren, eben auch bewusst Pfingsten im Mittelpunkt stellen. Das Ereignis, wo die Gemeinde entstanden ist und mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist. Und durch das Gespräch mit einem befreundeten Jugendpastor bin ich aufmerksam geworden auf die Bibelstelle Johannes Kapitel 14, Kapitel 16. Und die Kapitel, die haben mich fasziniert. In der Regel, wenn wir über den Heiligen Geist reden, besonders ab Pfingsten, dann haben wir doch eine Apostelgeschichte 2, die thematisiert wird, oder die Stelle aus Joel, vielleicht Sacharja oder Hesekiel. Oder auch ganz bekannte Stellen, wenn wir miteinander diskutieren, wir sind sehr schnell bei 1. Korinther 12 und 14 oder andere Stellen aus der Apostelgeschichte, wo wir sehen, wie die Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Und mir gefällt die Stelle Johannes 14 und Johannes 16 darum besonders, weil sie eben nicht so die bekannten Stellen sind. Es sind die Stellen, die vielleicht unter Theologen sehr wohl einen grossen Wert haben, aber für die meisten Christen sind die gar nicht bekannt, dass auch in den Evangelien schon sehr viel über den Heiligen Geist steht. Und besonders da im Johannes ist es Jesus selber, der über den Heiligen Geist redet. Umso interessanter finde ich das. Und es passt sehr gut zu Pfingsten, weil es ist Jesus, der dort sagt, schaut, Pfingsten wird kommen. Er nimmt nicht das Wort ins Maul, aber er sagt, hey, der Heilige Geist wird kommen. Genau. Und darum möchten wir auch an dieser Stelle die ersten Verse zusammen anschauen. Johannes 14, ab dem Vers 15. Und das Johannes-Evangelium ist übrigens das Evangelium von diesen vier, wo am meisten über den Heiligen Geist sagt. Gerade eben in diesen Kapitel 14 und 16. Es lohnt sich also, dem mal ein bisschen genauer nachzugehen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Lehre über den Heiligen Geist, die Jesus macht in den Evangelien, dass das Grundlage ist für das, was die Apostel nachher entfalten in den nächsten Kapiteln. Ich komme noch darauf zurück, warum ich das behaupte. Aber lesen wir doch Johannes 14, Verse 15 und 16. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. für das, dass es in diesen Versen um den Heiligen Geist geht, ist das sehr ein interessanter Einstieg. Vers 15, wo Jesus da macht, wieso redet er jetzt von Gebot halten, wenn es um den Heiligen Geist geht. Aber genau der Vers ist die Voraussetzung für das, was nachher kommt. Der Vers ist die Voraussetzung, weil Jesus macht da zuerst mal etwas klar. Er sagt, wenn ihr meine Jünger sein wollt, dann liebt ihr mich. Und wer mich liebt, das sieht man drin, dass ihr meine Gebote haltet. Und das ist die Grundlage dafür, dass ihr den Heiligen Geist überhaupt bekommen könnt. Weil im Vers 16 sagt er nachher, der Vater wird euch, also er redet nachher die Jünger an. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass man den Heiligen Geist überhaupt empfangen kann. Jesus bittet den Vater darum, dass er den Jünger den Heiligen Geist wird geben. Und darum legt Jesus an dieser Stelle mal das Fundament und sagt, hey, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Und an dem kann sich jeder selber prüfen, bin ich ein Nachfolger Jesu oder nicht. Wenn ich ein Nachfolger Jesu bin, dann werde ich seine Gebote halten. Nicht aus dem Müssen heraus, sondern daraus heraus, dass ich Jesus liebe. Weil ich ihm gefallen will. Genauso wie wenn ich der Sarah gefallen will, dann komme ich über den Mittag heim und räume halt vielleicht noch das Geschirr auf vom letzten Tag, wo wir stehen lassen. Weil ich ihr gefallen will, weil ich ihr eine Freude machen will. Genauso halten wir die Gebote, wo Jesus uns gegeben hat, aus Liebe zu ihm. Jesus hat zu dem Zeitpunkt, wo er das sagt, den Jünger bereits mehrmals angekündigt, er wird sterben. Er hat seinen Tod angesagt und jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt den Jüngern, ja, was wird denn nachher passieren? Und er erklärt den Jüngern, schaut nach meinem Tod, da wird ein anderer Helfer kommen. Und damit macht Jesus eine ganz wichtige Aussage über den Heiligen Geist. Er sagt, es ist ein anderer Helfer. Und impliziert damit auch die Aussage, ich bin ein Helfer gewesen, Jesus war ein Helfer gewesen, und es wird jetzt ein anderer Helfer kommen. Und das Wort, das mit Helfer übersetzt wird, in anderen Übersetzungen steht zum Beispiel auch Beistand. Ein Mittler oder ein Tröster, Fürsprecher oder Anwalt, lesen wir ebenfalls. Also das Wort hat ein breites Bedeutungsspektrum. Und das fasziniert mich daran, weil das ist genau das, was Jesus ja gemacht hat. Jesus ist der, der auf die Welt gekommen ist, um ein Mittler zu sein zwischen den Menschen und Gott. Er ist auf die Welt gekommen, um den Menschen zu helfen. Er war ein Helfer, Menschen in eine Beziehung zu Gott zu bringen. Er ist nicht als Richter auf die Welt gekommen, sondern als Anwalt. Anwalt der Menschen, um sie in die Freiheit hineinzuführen. Ein Fürsprecher für die Menschheit. Und Jesus sagt jetzt, es wird ein anderer Helfer kommen. Also der Heilige Geist ist Jesus sehr ähnlich in dem Sinne, weil er wird auch ein Helfer sein. Er wird ebenfalls ein Fürsprecher, ein Anwalt für die Menschen sein. Auch der Heilige Geist ist nicht gekommen zum Richten, er wird nicht gekommen zum Richten, sondern wird gekommen, um der Menschheit zu helfen. Und ebenfalls, was Jesus auch klar macht, der Helfer, der wird für immer bleiben. Er, Jesus, wird müssen gehen, das hat er gesagt, er wird müssen gehen. Aber der Helfer, der nach ihm kommt, das ist ein Helfer, der nicht wird weggehen. Das ist ein Helfer, der wird bleiben. Jesus macht drei Sachen eigentlich klar über den Heiligen Geist, über sein Wesen. Zum einen, nur Nachfolger von Jesus können den Heiligen Geist bekommen, weil für die Nachfolger bittet er den Vater um den Heiligen Geist. Es ist ein Helfer, genauso wie Jesus ein Helfer war, ein Fürsprecher ist auch der Heilige Geist einer. Und er wird für immer wie die Jünger sein. Nicht wie Jesus, der jetzt zur Rechten vom Vater sitzt, der auch bei uns ist, aber durch den Heiligen Geist ist der Heilige Geist für immer bei uns. Also wir müssen nicht Angst haben, dass er auch plötzlich wird verschwinden. Er ist bei uns. Genau. Und nachher geht Jesus weiter im Vers 17. Der Vater, er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Denn die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also jetzt bringt Jesus eine neue Bezeichnung für den Helfer, für den Fürsprecher. Er nennt ihn Geist von der Wahrheit. Und wenn die Bibel von Wahrheit redet, Wahrheit ist immer etwas, das in Übereinstimmung mit Gott ist, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Wahrheit bedeutet übereinstimmend mit dem Willen Gottes. Wir können also sagen, All das, was der Heilige Geist uns wird sagen, ist immer in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Was der Heilige Geist verkündet, ist Wille Gottes. Es ist Gottes Reden, höchstpersönlich. Und genauso auch der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit. Er ist als Person, als Geist Gottes, ist er übereinstimmend mit dem Willen Gottes. Er ist der Geist Gottes, könnte man auch sagen. Und weil er der Geist Gottes ist, ist er natürlich der Heilige Geist, weil alles, was Gott gehört, ist heilig. Und schlussendlich führt uns das zum Schluss, wenn es der Geist Gottes ist, wenn es der Heilige Geist ist, ist er niemand anders als Gott. Und wir sind da bereits beim Thema der Dreieinigkeit eigentlich gelandet. Und ihr werdet merken, in den nächsten Versen, immer wieder kommen wir auf das Thema der Dreieinigkeit zurück. Jesus nennt sich ja in Vers 6 selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Jesus ist die Wahrheit und das ist der Geist der Wahrheit. Also er ist zum einen der Geist Gottes, aber er ist auch der Geist von Jesus. Und weil er der Geist Gottes ist, ist Jesus auch Gott. Oder wer Jesus für sich in Anspruch nimmt, Gott zu sein, und der Heilige Geist sein Geist ist, ist der Heilige Geist Gott. Also ich finde es interessant, wie das alles zusammenkommt zu dieser Dreieinigkeit. Das ist eine Einheit. Und es wird immer wieder betont, der Heilige Geist ist nicht etwas, das auch noch nebenan ist, sondern der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eine Einheit, die gehören zusammen. Das ist eine Trinität. Auch drei Sachen, die wir hier herausnehmen können aus dem 17. Vers. Er ist der Geist der Wahrheit, er ist der Geist Gottes, der Heilige Geist ist Gott. Was er sagt, ist immer in Übereinstimmung mit Gott. Es ist immer Gottes Wille, er spricht Gottes Wort. Und er ist eine Einheit mit Jesus und mit dem Vater, das kann man nicht trennen. Man kann gewisse Aspekte beleuchten und doch gehören sie zusammen, es ist nicht zu trennen. Auch wenn Jesus da bittet, dass der Vater den Heiligen Geist wird senden. Könnte man sagen, Jesus ist der, der bittet, der Vater ist der, der sendet und der Heilige Geist ist der, der kommt. Aber wenn wir nachher weiterlesen, auch im Kapitel 16, sehen wir, dass Jesus wiederum sagt, er wird den Geist schicken. Also das gehört alles zusammen. Der Vater und der Sohn schicken den Geist schlussendlich zusammen. Sie sind immer eine Einheit. Es tut nicht einen etwas entscheiden und die anderen müssen machen, sondern sie sind eins. Sie machen miteinander. Aber kommen wir vom Wesen vom Heiligen Geist auch noch zum Wirken vom Heiligen Geist. Ich denke, das ist ja das, was uns schlussendlich interessiert. Wie wirkt der Heilige Geist eigentlich? Und auch dazu macht Jesus Aussagen. Und dazu überspringe ich mal die Verse 18 bis 25. Dort sagt Jesus auch noch mal viel über die Einheit, über die Trinität und andere Sachen, die heute nicht im Mittelpunkt stehen sollen. Lohnt sich das aber mal nachzulesen. Sondern ich werde direkt zum Vers 26 gehen. Da zeigt uns Jesus auf, was der Heilige Geist eigentlich macht. Er sagt, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Erst an dieser Stelle bezeichnet Jesus den Heiligen Geist zum ersten Mal als Heiliger Geist. Für die Jünger war wahrscheinlich vorher schon klar, dass es sich um den Heiligen Geist handeln muss, eben weil es der Geist vor Wahrheit ist. Aber der Begriff Heiliger Geist kommt eigentlich aus dem Alten Testament und Jesus nimmt es das erste Mal auf und nennt ihn bei diesem Namen. Und der Heilige Geist hat folgenden Auftrag: Er wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also Jesus definiert das Wirken vom Heiligen Geist darüber und sagt, zum einen wird er euch lehren, alles Weitere, wir kommen noch darauf, was das ist, und zum anderen sagt er, er wird euch daran erinnern, was ich, also Jesus, euch bereits vermittelt habe. Er wird auch noch spezifischer und sagt, wie das genau aussieht. Und für das möchte ich kurz zurück in Vers 25. Dort sagt Jesus nämlich schon, diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Also Jesus nimmt Bezug auf das, was er da sagt und im weiteren Sinn auf alles, was er gesagt hat und sagt den Jüngern, schaut, all das habe ich euch gesagt, solange ich noch da bin. Aber er impliziert auch nachher mit dieser Aussage, es gibt noch weiteres, was es eigentlich zu sagen gibt. Und das wird euch der Heilige Geist vermitteln. Alles Weitere wird euch der Heilige Geist noch vermitteln. All das, was ich nicht dazukomme oder euch noch nicht kann sagen kann. Zwei Kapitel später, Kapitel 16, und da möchte ich jetzt vorkumpen, macht Jesus eine ganz ähnliche Aussage und hilft uns wiederum, das noch genauer zu verstehen, was Jesus da bereits gesagt hat. Kapitel 16, Verse 12 bis 13. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern wiederum: Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Auch da wieder die Aussage von Jesus, es gäbe noch viel mehr zu erzählen. Und er sagt auch, warum er es nicht sagt, weil es die Jünger überfordern. Er lässt uns aber im Ungewissen, warum es die Jünger überfordern. Vielleicht könnten sie es rein von der ganzen Menge an Informationen, die sie bis jetzt schon bekommen haben, einfach nicht aufnehmen. Vielleicht hängt es aber damit zusammen, dass sie es nicht verstehen. Wenn die Jünger haben bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden, wieso Jesus sterben muss. Sie haben auch nicht verstanden, dass er wieder auferstehen wird. Wie hätten sie denn all die Wahrheit, die Jesus noch zu sagen hätte, können verstehen? Also das wären mögliche Gründe, warum sie das überfordern, was Jesus noch zu sagen hat. Aber er sagt ihnen auch, schaut, ihr werdet nichts verpassen. Weil all das, was ich jetzt noch nicht sagen konnte, das wird nachher der Geist der Wahrheit noch machen. Er wird euch zum vollen Verständnis führen. Und das zeigt auch ein bisschen auf, in welche Richtung dass das geht. All das Weitere, was der Heilige Geist noch wird sagen, was er im Kapitel 14 erwähnt hat. Es zeigt eigentlich auf, hey, die Grundlage ist eigentlich gelegt. Das, was der Heilige Geist wird sagen, das, was der Heilige Geist wird offenbaren, das geht nicht über das raus, was Jesus bereits gesagt hat. Jesus hat die wichtigen Sachen bereits gesagt, aber er, der Heilige Geist, er wird euch zum vollen Verständnis von der Wahrheit führen. Man könnte sagen, Jesus hat die Wahrheit verkündet und der Heilige Geist wird die Wahrheit entfalten. Oder vielleicht ein bisschen salopp ausgedrückt, er wird Fleisch am Knochen geben. Er wird ins Detail gehen, er wird das Ganze noch ein bisschen vertiefen. Und ich denke, gerade das Thema, wo wir jetzt dran sind, ist ein wunderbares Beispiel. Was Jesus da über den Heiligen Geist lehrt, ist sehr allgemein. Aber er geht nicht auf die ganze Thematik der Geistesgaben ein. Er geht nicht sehr genau darauf ein, wie der Heilige Geist jetzt hier und in dieser Situation wirkt. Das sind nachher die Apostel, die vom Heiligen Geist inspiriert, eben zur vollen Erkenntnis oder zur Fülle von dieser Wahrheit führen. Und unter diesem Aspekt wirft es für mich ein wunderbares Licht auf die Kontinuität des Neuen Testaments. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, Jesus hat in dem Evangelium Grundlage gelegt. Er hat Grundlage gelegt, auch in Bezug auf das Thema des Heiligen Geist. Und alles, was nachher kommt in den Briefen, wo die Apostel verkünden, das ist eine Entfaltung von dem, was in dem Evangelium steht. Und man kann dafür wissen, das, was der Heilige Geist uns lehrt, was der Apostel gelehrt hat, das ist eine Kontinuität. Das wird sich nicht verändern, das bleibt gleich. Gott wird sich nicht widersprechen in seinem eigenen Wort. Und zudem sehen wir wieder die Vertiefung von der Einheit, die Vater, Sohn und Heiliger Geist bildet. Jesus sagt, schaut, der Heilige Geist wird nur verkünden, was ich ihm eingebe zum Sagen. Also die Verbindung von Sohn und Heiligem Geist. Und gleichzeitig erinnern wir uns daran, Jesus hat gesagt zu seiner Lebenszeit, alles, was er sagt, sagt er nicht aus sich selber, sondern ist vom Vater eingegeben. Dann die Verbindung von Sohn und Vater und nachher wieder das Gesamtpaket. Also sie sind wieder eins. Was sie sagen, was sie verkündigen, das sind alle drei Personen mit eingebunden. Das gehört zusammen, es bildet eine Einheit. Und ganz interessant finde ich nachher noch den Vers 14 und 15. Es geht nicht darum, mit dem, was der Heilige Geist erzählt, was er uns weitergibt, was er uns offenbart. Es geht nicht darum, dass der Heilige Geist verherrlicht wird, sondern der Heilige Geist hat den Auftrag, Jesus zu verherrlichen, Jesus im Mittelpunkt zu stellen. Verse 14 und 15. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater gehört hat, alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Also der Heilige Geist stellt schlussendlich die Aussagen von Jesus im Mittelpunkt. Und durch das stellt der Person von Jesus im Mittelpunkt. Es geht ihm darum, Jesus zu verherrlichen. Und mir ist der Punkt sehr wichtig geworden. Es geht schlussendlich um Jesus. Er ist der Mittelpunkt vom Evangelium. Der Mittelpunkt vom Wort Gottes, von der Bibel. Und Jesus ist und bleibt der Mittelpunkt auch in der Verkündigung, in der Offenbarung vom Heiligen Geist. Das ist das Ziel, das Jesus hier im Johannesevangelium klar macht. Der Heilige Geist wird die Herrlichkeit von Jesus offenbaren. Er wird nicht sich selber ins Rampenlicht stellen, sondern ist ein Zudiener für Jesus Christus. Also zusammenfassend können wir ebenfalls wieder drei Punkte machen vom Wirken vom Heiligen Geist an den Nachfolger Jesu. Der Heilige Geist lehrt alles Weitere. Er führt zum vollen Verständnis von der Wahrheit. Der Heilige Geist erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Er ruft uns das wieder in Erinnerung. Und der Heilige Geist verherrlicht Jesus in seinem Wirken. Wie ich da geschrieben habe, es ist das Wirken an den Nachfolger von Jesus Christus. Ich habe noch ein paar Versen unterschlagen im Kapitel 16. Und zwar redet Jesus schon vorher über das Wirken vom Heiligen Geist und er geht dort darauf ein, wie der Heilige Geist der Welt wirkt. Ist heute nicht im Mittelpunkt vom Thema, ich möchte es nur ganz kurz anschneiden. Im Vers 8 nämlich erläutert er das. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Also der Heilige Geist ist nicht nur der, der uns Gläubigen wirkt, er ist auch der, der der Welt wirkt, an den Leuten, die eben noch nicht gläubig sind oder nicht gläubig sind, die von Gott nichts wissen oder noch nichts wissen, nichts wollen wissen. Auch dort ist der Heilige Geist am Werk. Und ihr habt ja morgen einen zusätzlichen freien Tag. Ich überlasse euch, die Verse mal genauer anzuschauen, weil ich finde es interessant, wie er Grundlage legt im Vers 8. Und Verse 9 bis 11 sind nachher eine Erweiterung oder ein detailliertes Aufgliedern von diesen drei Punkten. Das Wirken an der Welt, er überzeugt von der Sünde, er überzeugt von der Gerechtigkeit Gottes und er überzeugt vom Gericht. Aber ich gehe heute da nicht näher darauf ein, ist mehr so der Vollständigkeit halber, dass ihr nicht das Gefühl habt, ich habe euch etwas, oder habe etwas übergangen und euch nicht weitergegeben. Weil vielmehr möchte ich als letztes noch einen grossen Punkt beleuchten. All das war ja vor allem Theorie gewesen, was wir aus der Bibel herausnehmen können. Aber wie jedem anderen Thema bleibt ja für uns nachher gleich immer die Frage, was hat denn das jetzt für einen Bezug für mein Leben? Wie kann ich das umsetzen in meinem Leben? Oder die Frage, die sehr viele Christen noch heute beschäftigt, wie erlebe ich denn jetzt ganz konkret den Heiligen Geist in meinem Leben? Für einige von euch ist vielleicht schon klar, wie sie den Heiligen Geist erleben können, aufgrund von diesen Sachen, die wir aufgezählt haben. Ich möchte aber trotzdem mit euch nochmal durch all die Punkte, die wir da rausgefiltert haben, nochmal durchgehen und noch ein genauer werden. Ja, wie sieht denn das jetzt aus in unserem Alltag? Unter dem Blickwinkel, was bedeutet das für mich persönlich? Der Heilige Geist in meinem Leben. Der erste Punkt war, nur Nachfolger von Jesus Christus können den Heiligen Geist bekommen. Und das stellt natürlich uns persönlich vor die herausfordernde Frage, bin ich ein Nachfolger Jesu oder bin ich es nicht? Und dann kommen wir wieder auf den Vers 15 aus dem Kapitel 14, wo Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und an dem können wir uns schlussendlich selber prüfen, bin ich ein Nachfolger von Jesus oder nicht? Aber er stellt uns nicht nur vor die herausfordernde Frage, er stellt uns auch vor eine Tatsache. Vor der Tatsache, wenn du ein Nachfolger Gottes bist, wenn du ein Nachfolger Jesus bist, dann hast du die Verheißung vom Heiligen Geist. Jesus sagt, Kapitel 14, Verse 15 und 16, wenn du ein Nachfolger bist, ich bitte für euch, dass der Vater euch den Heiligen Geist gibt. Und was Jesus bittet, das wird erfüllt. Wir dürfen wissen, dass das eine Verheißung ist. Wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, hast du den Heiligen Geist. Das ist ein Geschenk. Der Helfer ist dir zur Verfügung gestellt worden. Der Helfer, der Heilige Geist, wohnt in dir. Er ist ein Helfer, ein Fürsprecher, ein Anwalt. Er unterstützt uns. Er ist der, der uns zur Erkenntnis führt. Zum einen ist er der, der uns gewirkt hat, bevor wir zum Glauben gekommen sind, der uns überführt hat von unserer Sünde, von unserer Ablehnung gegenüber Gott, gegenüber Jesus. Und er ist auch der, der im Glaubensleben uns immer wieder Offenbarung schenkt. Erkenntnis schenkt, der mit uns vorwärts geht, der mit uns Schritte geht. Er ist der, der uns begleitet. Und er ist der Fürsprecher. Er ist der, der vor Gott für uns einsteht, der unser Gebet vor Gott übersetzt, unser Gebet vor Gott bringt. Er ist der, der uns ermutigt. Er ist der Ermutiger, der uns begleitet durch den Alltag im Christenleben. Er wird für immer bei den Jüngern sein. Heisst, wir müssen keine Angst haben, dass uns der Heilige Geist plötzlich wird verlassen. Im Alten Testament ist die Chance durchaus bestanden. Der David bittet darum, dass Gott den Heiligen Geist nicht mehr von ihm nehmen. Aber Jesus sagt, der Heilige Geist wird für immer bei euch bleiben. Und ich merke, dass gerade unter der jungen Generation sehr stark ist immer, ja, was ist, wenn ich den Heiligen Geist nicht spüre, wenn ich Gott nicht spüre in meinem Leben? Das hat schlussendlich nicht einen Einfluss auf die Frage, habe ich den Heiligen Geist oder nicht? Sondern der Heilige Geist ist da und er bleibt bei uns. Es hat wenn schon viel mehr mit der Frage zu tun, bin ich erfüllt mit dem Heiligen Geist oder eben nicht? Habe ich den Heiligen Geist betrübt? Aber Jesus hat verheißen, dass der Heilige Geist wird kommen für die Nachfolger Jesu. Er ist in unserem Leben. Nachher der Punkt, er ist der Geist der Wahrheit. Er ist eine Person von dieser Dreieinigkeit. Es ist Gott selber, der uns führt und leitet. Also nicht irgendetwas Mystisches, irgendeine Geistfigur, sondern es ist der Heilige Gott selber, der uns führt in unserem Leben. Er ist der, der in uns wohnt. Er ist Wahrheit. Absolut verlässlich. Vertrauenswürdig. Wir dürfen auf das gehen und auf das zählen, was der Heilige Geist sagt, wo er in unser Leben hineinlegt. Auch das, was er sagt, wird immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Das, was der Heilige Geist sagt, wird nicht am Wort Gottes widersprechen. Er wird das, was im Wort Gottes steht, vollenden oder zur Fülle vor Wahrheit bringen, damit wir es verstehen. Er wird es offenbaren, er wird Erkenntnis schenken. Aber es wird nicht dem, was in der Bibel steht, widersprechen. Weil Gott ist eins, was Gott sagt, wird er nicht verändern. Und genauso wird es auch nicht über das rausgehen, wo Gott gesagt hat in der Bibel, wird der Heilige Geist nicht über das rausgehen, was da drin steht. Und das ist immer so eine Schwierigkeit, oder? Ja, wenn der Heilige Geist zu mir geredet hat, oder wenn ich das Gefühl habe, er hat geredet, ja, stimmt jetzt das, oder ist es falsch? Ist eigentlich ganz einfach. Der Maßstab, um es zu prüfen, ist das Wort Gottes. Geht es über das raus, wird wahrscheinlich etwas Subjektives darin eingeflossen sein. Geht es nicht über das raus, stimmt es überein mit dem Wort Gottes, dann ist es doch Reden von Gott. Das ist es Gottes Reden. Sogar der Paulus gibt uns den Maßstab zur Prüfung. Oder nein, er gibt uns nicht den Maßstab, aber er sagt immer, hey, prüft alles und das Gute behaltet. Er sagt das in Bezug auf Geistesgabe vor Prophetie. Prüft das alles. Das ist der Heilige Geist, der geredet hat, aber prüft es. Ist es wirklich Gottes Reden? Und der Maßstab zum Prüfen ist das Wort Gottes. Und dann der Punkt, da muss ich nicht allzu viel dazu sagen, mir selber ist der Punkt einfach enorm wichtig geworden. Wir in der westlichen Kultur betonen sehr stark Gott, den Sohn, betonen. Wir betonen Gott, den Vater, betonen. Wir betonen Gott, den Heiligen Geist, betonen. Aber als einzelne Personen. Und auch wenn wir sagen, das ist eine Dreieinigkeit, oft haben wir eben doch das Gefühl von drei einzelnen Personen und vergessen es, es ist eine Einheit. Und ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass der Islam uns vorwirft, im Christentum, dass wir in einem Polytheismus leben, in einer Mehrgötterkultur. Aber es ist nicht so. Es ist ein Gott, der sich in drei Arten offenbart. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist gehört zu dieser Dreieinigkeit dazu. Nachher die drei Punkte. Die möchte ich miteinander betrachten. Das Wirken vom Heiligen Geist. Was hat das für einen Einfluss auf unser Leben? Was löst das in uns aus? Ich denke, gerade durch die charismatische Bewegung ist das eine Frage, die an Stellenwert gewonnen hat, wie kann ich den Heiligen Geist in meinem Leben erleben? Und ich glaube, das ist eine wichtige und eine gute Frage. Weil was früher vielleicht oft verschwiegen worden ist, man könnte sagen, Glauben ohne Erleben ist tot. Und das hat Christen erkannt und gemerkt, hey, wenn wir den Glauben nicht leben können, wenn das nichts ist, was man erleben kann, dann ist doch nichts Wahres. Und darum ist sehr stark die Frage gekommen, der Heilige Geist ist ja der das ganze Göttliche, Offenbarte, zum Leben bringt, in unserem Leben, zur Offenbarung, zur Entfaltung bringt. Also muss ich doch den Heiligen Geist erleben können. Somit ist doch die wichtige Frage, wie kann ich den Heiligen Geist erleben? Auch gerade in diesen Punkten. Was ich aber merke, dass die Antwort auf die Frage oft reduziert wird. Oft reduziert wird auf ein gutes Gefühl haben. Wie kann ich den Heiligen Geist erleben? Es geht darum, vielfach darum, nicht immer, aber vielfach geht es darum, vom Heiligen Geist einfach berührt zu werden. Ein gutes Gefühl oder eine gute Emotion zu haben. Ein Kribbeln im Bauch oder über den Rücken ab. Eine unaussprechliche Freude, einen tiefen Frieden zu erleben. Ich sage nicht, das ist falsch. Ich bin überzeugt, all die Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, das wirkt der Heilige Geist in unserem Leben. Wir können es so erleben. Aber ich glaube, es greift zu kurz. Ich glaube, das Wirken vom Heiligen Geist in unserem Leben ist viel mehr. Es geht dem Heiligen Geist, ein bisschen salopp gesagt, nicht darum, eine Kuschelrunde mit uns zu haben. Sondern es geht ihm viel mehr darum, Wort Gottes zu offenbaren, uns Erkenntnis zu schenken, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht um Jesus. Wir haben es vorher gehabt, der Heilige Geist hat den Auftrag und das Ziel, Jesus zu verherrlichen. Jesus soll im Mittelpunkt stehen. Und die guten Gefühle, das berührt werden vom Heiligen Geist, auch das Kribbeln im Bauch, das sind Sachen, die ich schlussendlich auch kenne. Aber wenn ich die Situationen anschaue, wo ich das erlebt habe, das ist immer in Bezug oder in Abhängigkeit von solchen Erlebnissen gewesen. Ich sage, die Emotionen waren in der Regel Begleiterscheinungen gewesen, wenn ich erleben durfte, wie der Heilige Geist mir Sachen offenbart hat, wie ich Erkenntnisse bekommen durfte, wie Jesus in meinem Leben ins Zentrum gerückt worden ist. Dann ist mir kalter Rücken abgelaufen. Zum Beispiel, wenn ein Mensch, der das tiefste in Sünde verstrickt war, vom Heiligen Geist offenbart überkommt, hey, durch Jesus Christus hast du Vergebung. Durch Jesus Christus kannst du die Sünde ablecken. Du bist frei, du musst die Last nicht mehr tragen. Das löst doch etwas aus, auch emotional. Da ist eine Freiheit, da ist eine Leichtigkeit da, da ist eine Freude dran, da sind je nachdem auch Tränen da. Wir Menschen sind ganzheitliche Wesen. Da wird so etwas nicht einfach nur verstandesmässig wahrgenommen werden. Das hat einen Einfluss auf unsere Gefühle und Emotionen. Aber genau darum finde ich es wichtig, dass wir das Erleben vom Heiligen Geist nicht nur auf Emotionen anfangen zu reduzieren. Weil das ist nicht das Ziel vom Heiligen Geist, uns schöne Emotionen zu geben, sondern das Ziel von ihm ist, Jesus zu verherrlichen in unserem Leben, ihn zu offenbaren. Und dadurch kann all das andere kommen. Vielleicht vermissen ihr auf dieser Liste schlussendlich all die Sachen, die ich ja schon kurz angetönt habe, wie zum Beispiel eben Geistesgaben. Das sind doch auch Sachen, wo der Heilige Geist wirkt. Und ich kann dazu sagen, ja und Amen, aber es sind nicht Sachen, die Jesus im Johannesbrief aufzählt. Ich glaube, die ganzen Geistesgaben, all das, was durch den Apostel erläutert wird, besonders durch den Paulus, das sind Sachen, die dazu dienen, dass der Heilige Geist diesen Auftrag wahrnehmen kann. Also für mich sind das Sachen, die dem eingegliedert werden, die zu dem dienen, dass Jesus verherrlicht werden in unserem Leben und an anderen Menschen durch uns oder durch sein direkter Reden. Wenn ich also zum Schluss müsste die Frage beantworten, wie kann ich den Heiligen Geist in meinem Leben erleben, erfahren, wenn das eure Frage an mich ist, dann müsste ich zurückkommen zum ersten Vers, Johannes 14, Vers 15. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Und nicht umsonst hat Jesus mit dem Vers angefangen und das vorangestellt. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich bin überzeugt, das Erleben vom Heiligen Geist hängt in direkter Art und Weise zusammen damit, wie viel Platz dass wir Jesus in unserem Leben einräumen. Geben wir Jesus den Platz, den ersten Platz in unserem Leben, wird es zur Folge haben, dass ich seine Gebote halte, wenn ich ihn liebe. Und es wird zur Folge haben, dass ich auch entsprechend mit dem Heiligen Geist erfüllt bin. Weil wenn ich Jesus den ersten Platz gebe, habe ich das gleiche Ziel, wie der Heilige Geist hat. Der Heilige Geist hat das Ziel, Jesus zu verherrlichen. Wenn ich Jesus den ersten Platz in meinem Leben gebe, habe ich das Ziel, Jesus zu verherrlichen. Das ist kongruent, deckungsgleich, es passt zusammen. Und dann werden wir den Heiligen Geist erleben, weil er kann in uns hinein wirken. Wird es aber so sein in unserem Leben, dass ich Jesus nicht ins Zentrum stelle, dass er nicht den ersten Platz in meinem Leben hat, wird das nicht mit dem Ziel vom Heiligen Geist übereinstimmen. Und einer von uns beiden wird stärker sein, ich oder der Heilige Geist. Und da sind wir bei dem Punkt, dass ich trotz allem kann selber entscheiden kann, wie ich leben will. Auch wenn Jesus mal ins Zentrum gestellt hat, aber der Fokus aus dem Blick verlieren, wird automatisch aus dem Leben vom Heiligen Geist zurückgehen. Weil Jesus nicht mehr im Zentrum steht, wird auch der Heilige Geist nicht mehr im Zentrum stehen. Er wird sich nicht mehr entfalten können. Der Heilige Geist entfaltet sich dort, wo er die Möglichkeit hat, Jesus zu verherrlichen. Also Johannes Kapitel 14 und 16 machen mir persönlich bewusst, wenn ich es zusammenfassen müsste, in zwei Punkten Folgendes. Das Erste, das da. Der Heilige Geist wirkt sehr oft in meinem Leben. Er wirkt mehr in meinem Leben, habe ich jetzt wieder neu sagen, als ich selber gemerkt habe. Weil mir gar nicht bewusst war, zumindest nicht dauernd oder nicht anhaltend bewusst, der Heilige Geist hat in erster Linie das Ziel, er will so wirken. Und überall dort, wo wir durch Gottes Reden angesprochen sind, sechs in der Bibel, sechs durch Freunde, sechs in der Predigt, dann ist es der Heilige Geist, der uns Erkenntnis geschenkt hat. Wenn wir im Herz getroffen sind vom Wort Gottes, dann ist es der Heilige Geist, der geredet hat. Und wir haben den Heiligen Geist erlebt. Also das Erste, was ich mitnehme, ich erlebe den Heiligen Geist viel mehr im Alltag, als mir das bewusst ist. Und das Zweite ist das da die Voraussetzung dafür, dass wir den Heiligen Geist erleben können. Vielleicht hat es Leute auch unter euch, die darunter leiden, dass sie den Heiligen Geist so wenig erleben. Und dann denke ich, ist das die zentrale oder die erste Frage, die man sich stellen muss. Ja, habe ich Jesus im Mittelpunkt von meinem Leben? Ist mein Leben auf Jesus ausgerichtet? Und wenn ihr die Frage mit Ja beantworten könnt, dann kann man weitergehen und schauen, ja, warum erlebst du den Heiligen Geist nicht. Aber wenn du die Frage mit Nein musst beantworten, Jesus ist nicht im Zentrum von meinem Leben, dann muss ich sagen, ist es kein Wunder, erlebst du den Heiligen Geist nicht, weil er wird sich nicht können entfalten in deinem Leben. Ich hoffe, dass ich mit diesen Worten, mit diesen Kapiteln, Johannes 14, 16, also eigentlich nur wenige Verse daraus, euch einige Sachen weitergeben konnte. Mir selber sind enorm viele Sachen aufgegangen, aber es sind auch enorm viele Fragen aufgekommen. Vielleicht geht es dir genau gleich, dass es in dir Fragen aufgewühlt hat, aufgebracht hat. Vielleicht bist du mit gewissen Aussagen von mir auch nicht verstanden, weil du es bis jetzt anders gesehen hast. Ich möchte dich herausfordern, all die Fragen, die jetzt noch da sind, vielleicht auch nicht einverstanden sind, dass du dir das aufschreibst, notierst, weil im Herbst werden Frank und Dani ein Heilig-Geist-Seminar durchführen, wo wir viel mehr Zeit haben, umfassend auf das Thema einzugehen. Also nehmt die Frage mit. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Weil wir haben gesehen, der Heilige Geist ist der, der unser Leben als Gläubige maßgebend prägt. Wo wir Gott erleben, passiert das durch den Heiligen Geist. Wo wir Gott erkennen, wo wir sein Wort erkennen, passiert das durch den Heiligen Geist. Wo wir Gott weitergeben, wo wir Jesus ins Zentrum stellen, auch bei unseren Freunden, das passiert durch den Heiligen Geist. Und wenn wir da nicht verstehen, wie das funktioniert, oder offene Fragen haben, dann ist es doch wichtig, dass wir das klären können. Und darum möchte ich euch schon jetzt motivieren, behaltet euch den Herbst frei, geschützt jeden Abend, ich weiss noch nicht, wann das Seminar ist, wo ihr all die Fragen zum Heiligen Geist werden können bringen und diskutieren. Und auch dort, ich warne euch schon mal vor, ihr werdet nicht alles verstehen. Also auch der Frank, auch ich, all die Theologen, die haben nicht eine einheitliche Meinung schlussendlich. Aber es geht darum, dass du für dich Antworten findest auf diese Fragen. Und auf gewisse Fragen kann die Bibel ganz klare Antworten geben. Ich hoffe, ich habe schon einige heute geben können. Und ich möchte zum Abschluss einfach beten, genau für das, was der Heilige Geist eben wirkt in uns, dass er zu Erkenntnis führt. Dass er uns Verständnis für die volle Wahrheit wird geben. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gesendet hast und dass wir heute einen anderen Helfer dürfen haben. Dass wir den Heiligen Geist in unserem Leben dürfen haben, der uns erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Und dass der Heilige Geist der ist, der uns dein Wort verständlich macht, der uns Erkenntnis schenkt, wo wir dürfen begreifen, was du uns möchtest sagen. Und ich bitte dich, dass wir das mehr und mehr dürfen erleben, wenn wir dich, Jesus, ins Zentrum stellen, dass der Heilige Geist uns wirkt, dass wir sein Handeln, sein Wirken dürfen erfahren in unserem Leben. Und so dürfen in einer Linie sein mit den Aposteln, die an Pfingsten erlebt haben, wie der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Und sie haben durch den Heiligen Geist Jesus verherrlichen können. Das ist mein Wunsch für uns als ganze Gemeinde, dass wir Jesus verherrlichen durch den Heiligen Geist, der in uns wirksam ist.